Also, ich möchte ist ja so viel höflicher als ich will. Aber wenn ich wirklich selbstbewusst mir erlaube, dass es einfach meine Wahrheit ist, dann brauche ich keinen Schuldigen da drüben.
Wahrscheinlich wirst du jetzt das nicht mögen, was ich jetzt sage, aber ich sag's trotzdem. Es ist nicht mehr, ich bin ein Spielball meiner Welt und im schlimmsten Fall ein Opfer von was auch immer der Situation, in der ich bin.
Da können unsere Geschichten, unsere Programmierung uns wirklich in die Quere kommen. Ne? Erlaubst du dir einfach, Mensch zu sein? Das ist mutig. Das ist mutig, wenn du präsent und offenherzig bleiben kannst und Raum geben kannst für die Reaktion, die kommt.
Woher kriege ich diese Information, Pam? Dass ich eigentlich merke, ich will es nicht. Woher kriege ich die Information? Moin, Pam.
Ja, hi, Philipp. Hi, how are you?
Ja, gut. Freue mich mal wieder auf ein Gespräch mit dir alleine. Wir waren wieder sehr viel sonst mit Gästen.
Viel mit anderen, ja.
Und wir wollen heute über Grenzen sprechen. Die eigenen Grenzen zu setzen.
Ja.
Überhaupt erstmal wahrzunehmen.
Ich glaube, das ist für uns beiden schon ein ziemlich großes Lernfeld so bis jetzt im Leben gewesen, oder?
Oh ja.
Ja, wir im Herzen. Ja.
Absolut, absolut. Ich glaube, tatsächlich für jeden Enneagramm-Stil kann das ein Thema sein.
Ja.
Sicherlich auch biografischen Thema. Also die Frage, wenn ich die Stile durchgehe, gerade gedanklich, glaube ich, dass es bei jedem Enneagramm-Stil sein kann, dass sie gut Grenzen setzen können. In bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen vielleicht sogar besser. Und jedem Enneagramm-Stil kann es sein, dass sie sehr schlecht Grenzen setzen können und dann auch wieder mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Situationen besser oder schlechter.
Ja, also biografisch und auch von der Grundlebensstrategie ergibt es einfach unterschiedliche Felder, wo wir mehr oder weniger Kompetenz haben.
Ja, und ich würde gerne bei dieser Episode jetzt zum Thema Grenzen erstmal gucken, so ein bisschen, wo führt uns die Reise hin, weil wir uns da bestimmt auch ein bisschen reinreden werden. Ich glaube, wir werden vertiefen, je mehr wir sprechen. Aber ich habe auch tatsächlich zwei lebhafte Beispiele aus meinem Leben, die ich gerne einfach beispielhaft zeigen will. Eins, wo mir das Grenzen setzen, ich würde sagen, schlecht bis gar nicht gelungen ist. Und eins aus meinem engen Umkreis, wo das Grenzen setzen sehr, sehr gut gelungen ist.
Mm, mm.
Und dass wir da so ein bisschen auch mit spielen.
Können wir gerne machen. Aber ich schlage vor, wir bereiten den Boden vor, indem wir einfach ein bisschen allgemein darüber reden. Worüber reden wir hier, wenn wir über Grenzen setzen sprechen? Für mich kommen sofort die drei Zentren. Ich weiß, dass ich es überhaupt, also es war ein sehr schwieriges Feld für mich, also Nein sagen, ganz, ganz schwierig. Aber es begann, ein Bewusstsein dafür überhaupt zu entwickeln, erst als ich gelernt habe, mich gut zu erden. Also dieser Kontakt mit mir und meinem Körper und dass ich ein paar Signale aus dem Körper empfange, bewusst empfange, ich will etwas oder ich will etwas nicht. Ich meine, das ist schon Information, die viele Menschen, die lernen es gar nicht im Leben, darauf zu achten. Oder die lernen, das ist was nichts Gutes. Also ich möchte ist ja so viel höflicher als ich will oder ich will nicht. Ich bin ein großer Fan von Klarheit. Ich finde es sehr gesund, wenn Menschen bewusst sind, was ich will und was ich nicht will. Und ich finde es auch gut, Kinder das schon zu ermutigen, das zu wissen. Natürlich gehört dazu auch dieses ein bisschen Bildung, ein bisschen Formen, dass man die beibringt, wie vermittle ich das, was mache ich damit. Und natürlich dieser Grundsatz, ich bekomme nicht alles, was ich will, aus bestimmten guten Gründen. Und das ist auch im Erwachsenenleben. Also ich finde, dass überall kann man Beispiele sehen, wo Menschen nicht gut auf sich aufpassen und nicht gut ihre Grenzen setzen. Und wenn ich es ganz locker sage, im Kopfzentrum, mich freut es immer, wenn ich bemerke, die haben genug Bewusstsein, um für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Weil viele die machen Spiele oder rebellieren oder machen ganz andere Sachen, anstatt einfach gute Grenzen zu setzen, dass die für ihre eigene Sicherheit sorgen. Und für Herzzentrum natürlich ist das ein großes Thema, weil wir immer Angst haben, eine Grenze setzen ist gleich mit Beziehung irgendwie in Frage stellen oder stören oder dass wir meinen, dass die Beziehung wird es nicht halten können. Die werden uns nicht mehr mögen, wenn wir unsere Grenzen setzen. Also unser System ist so programmiert, als wenn wir kein Recht haben, gut zu wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und da die Entwicklung so zu lernen, dass das eigentlich was Gutes ist für Beziehung und dass das einfach eine Beziehung vertieft und auch wieder Sicherheit und ein gutes Fundament baut, wenn man in Kommunikation über diese Grenzen auch sprechen kann. Es ist so wichtig zu wissen, sobald es zwei Personen sind, dass beide Raum haben, was ich will, was ich nicht will. Es muss nicht gleich sein, aber wenigstens, dass man darüber reden kann, ne? Und im Bauchzentrum ist es natürlich auch ein Entwicklungsfeld, weil da ist unter Umständen dieses Bewusstsein, da ist ein Gefühl von, ich habe Recht oder es ist richtig, es ist gut, aber nicht unbedingt denselben Bewusstsein, dass es eine zweite Person gerne eine andere Grenze oder Meinung und so weiter haben kann. Also ich finde alle drei
Zentren. Da will ich noch was ergänzen, gerade beim Bauchzentrum, weil man aus den Büchern heraus sicherlich entnehmen könnte, dass es Bauchmenschen am leichtesten fällt von allen. So nach dem Motto, also außer vielleicht der 9, aber den 8ern so ungefähr, die können ja Grenzen setzen von morgens bis abends. Das ist sozusagen das Einzige, was sie tun. Und ich erlebe das nicht so. Ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, wer dir gegenübersteht. Also ich glaube gerade, dass die Bauchmenschen, wenn die Verantwortung anspringt, vor allem für die engere Familie, ist es ganz schwierig, Grenzen zu setzen. Oder wenn man das Gefühl hat, irgendwie jetzt kommt, ich muss ein bisschen beschützen, ich muss ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen, ich habe hier die Verantwortung, ist es ganz schwierig, auch im Bauchzentrum Grenzen zu setzen. Also ich würde es tatsächlich eben in dem Sinne nicht unbedingt so wahrnehmen. Allerdings, was unterschiedlich sein kann, ist, wie wird eine Grenze in der Außenwelt wahrgenommen. Also wenn eine Grenze gesetzt wird, welche Worte, welche Kommunikation wird verwendet, welche Energie wird verwendet. Und da würde ich schon behaupten, dass die drei Zentren sehr unterschiedlich Grenzen machen. Also
unbedingt.
Die Herzmenschen machen viel mehr Schleifchen und nette Worte und Erklärungen und Rechtfertigungen und fünfmal um die Ecke. Und ich glaube schon, dass wenn eine Grenze gesetzt wird, da kann Kopf und Bauch doch ein bisschen klarer und ein bisschen weniger Worte nutzen.
Ja, also Kopfzentrum ist definitiv, wenn es gut läuft, ist eine gute Information, eine gute, klare Information. Und wenn es im Herzzentrum gut läuft, dann ist es eben eine Beziehungsangebot mit Information. Das ist sogar, kann ganz warm sein mit Information. Und im Bauchzentrum kann das eben auch eine gute Information mit Klarheit. Wenn es nicht gut läuft, dann kann es im Kopfzentrum ganz schnell wie aversive Energie, wie Rebellion, wie Rückzug und nicht mehr sprechen, nicht mehr kommunizieren und. Das kann
oder sehr, sehr eloquente Fragen.
Oder Fragen, um Grenzen zu setzen, ganz genau. Und im Herzzentrum, wenn es nicht gut läuft, dann kann es eben Vorwürfe in Beziehung sein oder schuldig machen oder manipulieren oder Überanpassung und. Also es nimmt halt andere Formen an, wenn man nicht klar diese Grenze in der Kommunikation bringen kann für sich selber. Und im Bauchzentrum kann es ganz schnell eine Qualität bekommen von durchdrücken wollen und rechthaberisch sein, ne? Also dass ein bisschen Power dahinter steckt, diese Grenze.
Da würde ich sogar die 9 mit einschließen, weil die Power ist nicht unbedingt immer in der Menge von Worten und in der Lautstärke, sondern die Power ist einfach in der Unbeweglichkeit.
Ja, ist in diese, ich sage immer, implodierende Energie, also dass da einfach die Sturheit regiert sozusagen.
Und das kann bei allen im Bauchzentrum sehr, auch wirklich, auch die Einser und die Achter können sehr wenig Worte manchmal verwenden, aber die Unbeweglichkeit ist, glaube ich, bei allen drei.
Ja. Also es kann diese verschiedene Arten, diese verschiedene Formen nehmen, wie wir Grenzen setzen, wie auch wie wir sie kommunizieren. Ich finde es so interessant, die Energie in die Art, wie wir sprechen, da kann man, es ist ein schönes Lernfeld. Wir würden wahrscheinlich sagen, ein Drei-Centren-Kommunikation, ne? Das ist einfach eine gute Kommunikation oder ein Gewinner-Dreieck-Kommunikation. Ja. Aber auch, wenn man nur das etwas einfacher gestaltet, wie ist meine Energie? Also meine Lieblingsart, ich sage, an die Grenze zu setzen, ist, ich habe Selbstbewusstsein und Selbsterfahrung, dass ich bemerke, was ich will, was ich nicht will. Also für mich ist es gerade gut oder nicht gut. Und dass ich einen ganz großen Erlaubnis habe, das auch zu wissen. Und da können wir alle, glaube ich, manchmal bemerken, dass manchmal haben wir diesen Erlaubnis mit bestimmten Menschen, bestimmte Situationen und manchmal nicht. Also das für sich zu bemerken, das ist gute Information. Und wenn wir dann ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen drüber reden und wenn wir ganz locker und selbstbewusst sagen können, also ich glaube, für mich passt das im Moment nicht, ich würde lieber oder ich möchte meine Energie da investieren und nicht so sehr da. Oder ich bin zu müde. Also es kann jede Form von Grenze sein. Aber wenn ich wirklich selbstbewusst mir erlaube, dass es einfach meine Wahrheit ist, dann brauche ich keinen Schuldigen da drüben. Dann brauche ich, muss ich nicht gegen angehen. Dann muss ich nicht rebellieren. Dann muss ich nicht irgendjemand zu irgendwas zwingen, bewegen, manipulieren. Weil ich einfach, ich sitze gut in meinem Saft, in meiner Energie, gut geerdet. Und ich weiß das über mich und ich gebe diese Information. Noch haben wir kein Problem. Und was dann kommt, wir wissen, okay, bei manchen Menschen klappt das einfach gut, Grenzen setzen. Und wenn wir natürlich bei jemand anders etwas triggern damit, ist auch okay, ne? Die haben doch ein Recht, ihr Trigger zu haben, oder?
Klar. Das ist auch unvermeidlich. Also wir können nicht etwas sagen, ohne, also selbst wenn wir den Knopf kennen.
Ja.
Also klar, kann man Angst davor haben, etwas auszulösen, aber das gehört, glaube ich, zum Grenzensetzen dazu, dass wir wissen, okay, es wird etwas auslösen. Vielleicht kann ich sogar in meine Kommunikation mit einschließen. In dem Sinne von, wahrscheinlich wirst du jetzt das nicht mögen, was ich jetzt sage, aber ich sag's trotzdem.
Und das spielt dann diese Rolle, wie gut geerdet können wir bleiben, wie gut bei uns, wie klar können wir bleiben und mit einer Erlaubnis für die andere Person zu reagieren, wie auch immer die reagieren, und das nicht persönlich zu nehmen. Ich meine, das ist schon ziemlich fortgeschrittene Kommunikationskompetenz, ne? Aber ich finde es so gut, wenn wir wirklich Raum geben können, ja klar können die anderen reagieren. Wir wissen, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht unbedingt genau das ist, was die gerne hören würden. Und Erlaubnis dafür, Raum machen, Erlaubnis in uns auch spüren, Empathie dafür haben, wie die Reaktion drüben ist. Und das sind alles so Themen, wenn wir bewusst sind, wie jedes Thema aufeinander aufbaut, wenn wir bewusst sind über uns, über der andere, über die Themen von Reaktionskreislauf, dass wir alle Trigger haben, wenn jemand Nein sagt oder uns eine Grenze gibt zu bestimmten ganz verschiedenen Themen. Irgendwie ist es einfach Menschsein und den Raum für dieses Menschsein. Und haben wir die Möglichkeit, uns gut, dann kommt nächste Kompetenz, einmal Grenzen, die nächste Kompetenz, kann ich mich gut vertreten? Also eine Grenze zu benennen ist eine Sache, aber wie schnell bin ich sozusagen formbar, wenn eine Reaktion kommt? Wie schnell gebe ich nach? Und ich finde auch, es ist auch eine Kompetenz, nachgeben zu können. Also aufgrund von einem Input von jemand anders, eine Information, was ich vorher vielleicht nicht hatte, dann das ist schon okay, das ist sehr lebendig. Wenn ich noch freie Wahl habe, halte ich jetzt meine Grenze oder habe ich jetzt eine neue Information, dass ich doch überlegen kann, ob ich es jetzt einhalte, was ich gesagt habe, oder vielleicht doch mal ein bisschen anpassen. Das ist einfach ganz lebendig in Beziehung sein, ganz lebendig in Interaktion mit dem Leben. Wenn wir es so können, wenn wir diese Beweglichkeit ein bisschen für uns üben können und danach leben, ich glaube, das ist eine sehr schöne Art, mit anderen Menschen leben und arbeiten zu können, oder?
Ich würde da gerne zwei.
Ja, Sachen, was sind deine Beispiele?
Nee, die kommen später. Weil ich gerade, ich habe jetzt nach 14 Minuten Gespräch, habe ich jetzt quasi erst gemerkt, okay, das ist die Struktur für Grenzen setzen, über die wir vielleicht nochmal ganz konkret, die wir richtig hervorheben können. Also das erste war, das haben wir schon benannt, ich will es jetzt ganz klar machen, ist Grenzen setzen im Sinne von, was ist überhaupt meine Grenze? Also es wahrnehmen, da will ich kurz reingehen. Und das zweite ist, sich vertreten, was du gesagt hast, ne? Wie schnell gebe ich nach? Das ist eine andere, ich würde fast sagen, eine andere Fähigkeit.
Ja, unbedingt.
Als die erste.
Ja.
Und ich würde die beide gerne nacheinander jetzt einmal anschauen, weil ich glaube, das ist wichtig. Also Grenzen erstmal setzen. Du hast schon ein paar schöne Worte gesagt, aber ich will sie einfach richtig an die Oberfläche nochmal bringen. Ja. Der eigene Wille. Was will ich und was will ich nicht? Ich glaube, diese Frage ist unglaublich relevant für dieses Thema Grenzen setzen, weil wir ganz oft, glaube ich, Dinge tun unterbewusst. Und damit schließe ich mich ein. Und ich glaube, es ist auch natürlich, dass wir Dinge tun, einfach aus höflicher Konvention sagen wir ja oder ach, der hat schon mal was für mich gemacht, ich mach's jetzt zurück. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man ja sagt, ohne überhaupt zu merken, eigentlich will ich's gar nicht, sondern man sagt einfach, ja, mach ich gerne, kein Problem. Also ich kenn's bei mir zumindest auf jeden Fall. Und dann wach zu sein, okay, ich merke, ich will's doch nicht. Woher kriege ich diese Information, Pam? Dass ich eigentlich merke, ich will es nicht. Woher kriege ich die Information?
Was also ganz deutlich aus dem Körper.
Ja, genau.
Ganz deutlich aus dem Körper. Es mag sein, dass ich es denke, aber dann ist eine tiefere Quelle, weil ganz deutlich, das ist unser Bauchzentrum, der es weiß. Und vielleicht auch bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt oder komplementiert werden würden, wenn ich etwas tue oder nicht tue. Also diese Information aus dem Körper, das ist, was so großartig ist, wenn du dein Bauchzentrum aktivierst und wenn du ohne gelebt hast und plötzlich merkst du, wow, da kommt richtig Information durch den Körper, die habe ich vorher nicht gehabt. Also wir brauchen eine gute Beziehung zu uns und unser Körper, die Information überhaupt zu haben, was ich will und was ich nicht will. Und dann kommt das Thema, ob ich mir erlaube, auch wenn ich es jetzt die Information bekomme, kann ich es mir erlauben? Da können wir Glaubenssätze triggern, da kann Erziehung plötzlich eine Rolle spielen. Mit 6 Jahren habe ich gelernt, dass ich gar nicht wissen darf, was ich will. Ich höre nur auf, was die anderen wollen. Also da können unsere Geschichten, unsere Programmierung uns wirklich in die Quere kommen, ne? Und aber dieses Erlaubnis geben und vielleicht sogar freuen. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich es weiß, ob ich will oder nicht will. Es ist immer noch nicht in Beton gesetzt, dass ich mich dann so vertrete. Weil jetzt kommt die Situation, die Menschen, es kann mehr Informationen kommen.
Ich will hier an der Stelle noch mal kurz was erwähnen, was noch nicht genannt wurde, weil ich glaube, das ist wichtig. Also etwas zu wissen, was man nicht will, ist, glaube ich, der Impuls ist schneller im Körper. Irgendwas läuft hier so nicht, wie ich es will. Ich mache irgendwas, was ich eigentlich nicht will. Und ich glaube, jetzt kommt ein Aspekt, ich nenne es einfach mal jetzt einen konkurrierenden Kommunikationsstil, also ein Gefühl von, ich muss jetzt dagegen ankämpfen, dass ich etwas nicht will. Das muss die Außenwelt erfahren, damit ich es nicht mehr machen muss. Das ist etwas, also sozusagen, ich bin gegen etwas anderes. Ich muss etwas attackieren, wegkriegen, ignorieren, davon die andere Person schuldig machen, was auch immer die Strategie ist dahinter. Aber es ist eine Art, etwas gegen etwas anzukämpfen. Das ist das Ich will nicht. Der Ich will nicht Teil von uns. Aber wenn wir tatsächlich diese Reise ernst nehmen, diese Entwicklung ernst nehmen und sagen, okay, du willst etwas nicht, ich glaube, es ist wichtig, zum einen die Praxis zu machen, was will ich dann stattdessen? Weil da hat keine andere Person irgendwas zu sagen. Was willst du denn stattdessen? Also die konstruktive Arbeit zu machen innerlich und dann auch nicht gegen etwas es zu kommunizieren, sondern wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich es für etwas einsetzen. Entweder für mich, was natürlich immer das Minimale ist, für mich einsetzen und nicht gegen etwas, aber eben auch vielleicht für die Situation, für die andere Person, für die Familie, für was auch immer
das Thema ist. Absolut, absolut. Und ich möchte kurz erwähnen, wir kennen es im Coaching, wir arbeiten, wir sind hellwach, wenn jemand sagt, ich kann nicht. Da steckt auch oft, zumindest ein Teil von dieser Person will nicht, bringt es aber nicht in Worte, ist oft selber nicht mal bewusst, dass ein Teil von die nicht wollen. Und dann kommt dieser Satz, ich kann nicht. Also für uns ist, ich kann nicht immer, ich will nicht, aber unbewusst. Und da ist schon immer diese, den Umgang damit, bring diesen Nicht-Wollen in die Energie. Also wir sagen immer, stampf einmal auf den Boden und sag, ich will das nicht. Wo du vorher gerade gesagt hast, ich kann das nicht. Einfach, ich will das nicht. Und dann gibt es eine paradoxe Intervention, dann gibt es eventuell ein neues Körpergefühl oder Erfahrung. Also das ist unheimlich effektiv, um etwas Neues bewusst zu werden, was wir vorher einfach nicht gewusst haben.
Und ich finde, im gleichen Atemzug, wenn wir jetzt schon bei dieser Aussprache sind, müssen wir das Wort müssen betrachten, weil ich muss, erstmal muss man gar nichts, aber ich muss etwas tun, ich muss dahin gehen, ich muss mich melden, ich muss den anrufen. Wenn man dieses Müssen betrachtet aus der Sicht des Willens, will ich das oder will ich das nicht, dann kriegt man auch ganz spannende Antworten, weil es zu müssen kann auch zu sein, ich will es, kann aber auch sein, ich will es eigentlich nicht.
So ist es.
Und das differenziert die Grenze wieder gut.
Ja. Und es befreit Energie für das, was man will. Also müssen ist für mich immer dieses Gepäck da oben viel zu schwer im Kopf, auf die Schultern. Das Leben wird einfach schwer durch ich muss. Und wenn wir dann bemerken, okay, eigentlich will ich das. Ich meine, es kann sein, dass ich muss zum Zahnarzt. Ne, da habe ich Schwierigkeiten zu sagen, ich will. Aber natürlich will ich, dass meine Zähne gerichtet sind, dass die sauber sind, dass wenn irgendwas ersetzt werden muss. Also ich will eigentlich das Resultat schon haben. Ich bin sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit Zahnärzten. Aber immer wieder zwinge ich mich, komm, jetzt gehst du mal da durch und da muss man halt Termine machen und die Behandlung und so weiter. Und dann kann ich das wieder transformieren, dass ich gerne hingehe, weil ich angefangen habe, ne, mir ein Lob geben, weil ich wirklich Procrastination mit Zahnarzt bin ich ein Meister drin. Und dann kann ich mir ein Lob geben, dass ich einen Termin gemacht habe, dass ich hingegangen bin. Wir haben die Behandlung angefangen. Und das heißt, irgendwann ist es auch durch. Und dann habe ich einfach den Benefit, den Vorteil davon. Und also es kann Energie befreien. Ne? Es ist schon schöner zu sagen, ich will. Das fühlt sich wie Autonomie an, oder?
Ja, genau, weil also da sprichst du was Wichtiges an, weil dieses Müssen, finde ich, ist Druck, ist auf jeden Fall Druck, welcher Druck auch immer, Leistungsdruck, Verantwortungsdruck, Erwartungsdruck, die drei Zentren mal zu benennen, also Müssen ist immer Druck und würde ich sagen, auch viel Ego involviert. Und im Wollen ist, Empowerment, was ist das deutsche Wort dafür?
Ich finde, Empowerment ist ein wunderschönes Wort.
Ja, also es ist das meine eigene.
Es gibt Kraft.
Autonomie, das ist das, was du gesagt hast, ja.
Kraft und Autonomie, auch eine Erfahrung von Autonomie. In dem Moment, wo ich sage, ich will, ist es eine Erfahrung von, die Energie wird befreit aus dem Müssen und es steht mir zur Verfügung, um so den nächsten Schritt nach vorne zu gehen.
Und ich erlebe mich dann als im Fahrersitz. Ich kann eine Entscheidung treffen oder ich treffe eine Entscheidung. Es ist nicht mehr, ich bin ein Spielball meiner Welt und im schlimmsten Fall ein Opfer von was auch immer der Situation, in der ich bin, sondern ich erlaube mir, eine Entscheidung zu treffen.
Ja. Mir ist bewusst geworden, wie viel wir über Bauch und Körper sprechen. Ich finde das ganze Thema mit Grenzen, es ist schon ein holistisches Thema. Also sind wirklich alle drei Zentren. Aber es hat ganz viel damit zu tun, je bewusster wir werden über diese Themen, wir haben sozusagen in unseren Händen die Möglichkeit, kleinschrittig zu lernen, Energie zu befreien, um mehr Energie zur Verfügung zu haben, unser Leben zu gestalten. Also das ganze Thema ist wirklich ein sehr fruchtbares Feld für Entwicklung.
Und dann kommt der zweite Punkt. Ich könnte noch so viel sagen. Oder ich bleib ganz kurz da. Die drei Zentren, wie die involviert sind. Ich glaube schon, dass das Bauchzentrum beim Thema Grenzen die Hauptinformation gibt. Ich glaube aber, dass Herz und Kopf die Konsequenzen, die im Bauchzentrum als Information kommen, die Konsequenzen, die da daraus entstehen, nämlich jetzt etwas zu vertreten oder es wirklich wahrzunehmen, dass ich etwas will, da sind die hoch involviert, weil das Herz natürlich sofort Empathie, es ist okay, dass ich diese Grenze habe, es ist okay, dass ich diesen Willen habe, es ist okay, wenn ich was nicht will. Also diese Akzeptanz unbedingt, unbedingt sofort und dann natürlich Kopfzentrum, ich muss es irgendwie Worte geben. Also genau. Wenn ich ein Gefühl habe, ich will etwas nicht, brauche ich ja immer noch ein Wort, was will ich denn nicht? Also irgendwas muss ich ja jetzt sagen.
Manchmal braucht man, es ist ja ein Bauchgefühl, hat noch keine Worte.
Genau.
Wir brauchen diese Herz-Kopf-Verbindung, um es in Wort zu bringen, dass wir erstmal wissen, was ist das eigentlich jetzt? Wie oft sage ich zu dir, ich habe so ein Gefühl im Körper oder ich habe eine Reaktion im Körper oder aber ich bin noch nicht klar genau, was es sagt. Es sagt. Es sagt natürlich nichts. Ich muss erstmal durchatmen, die Energie fließen lassen, damit es über Herz und Kopf in Kopf ankommt. Und dann gibt es eine kognitive Erkenntnis. Die Worte hatte ich vorher nicht. Also das kann man nicht genug wertschätzen. Bauch ist super. Aber erstmal meistens sehr karg mit Worte. Um es selber wirklich bewusst zu sein, zu wissen, explizites Wissen, brauche ich dann die Herz-Kopf-Verbindung.
Ja, genau. Und jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt sind wir nämlich schon beim Kommunizieren, es zu vertreten. Und da müssen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, wie wir eben waren, weil das ist dann wieder Kommunikation, eigentlich ein eigenes Thema fast für sich. Übrigens, sehr empfehlen kann ich da unseren eigenen Podcast, da haben wir über das sogenannte Gewinnerdreieck gesprochen. Das ist Teil der Transaktionsanalyse. Also da wäre für mich ein Paradebeispiel für, wie man gut, ehrlich, offen mit Gefühl und Empathie kommunizieren kann.
Welche Nummer ist das, Philipp?
Ja, ich gucke gerade. Das ist die Nummer 150.
Ja, sehr gut.
Und also da bitte dann reinhören.
Das war Drama-Dreieck und Gewinner-Dreieck.
Das war nur Gewinner-Dreieck. Drama-Dreieck kommt vorher, 147, wer das vorher hören will.
Sehr gut.
Und das sich vertreten. Und da will ich noch mal auf diese konkurrierende, kämpfende Gegen-etwas-Energie kommen. Weil sich zu vertreten, eine destruktive Art davon wäre, zu sagen, ich muss gewinnen. Wenn ich sozusagen mich nicht vertrete, wenn ich mich richtig vertrete, dann habe ich die Konversation gewonnen, die andere Person kriegt nicht, was sie wollte von mir, die manipulieren mich. Also die Art, in wie ich darüber nachdenke, wie ich mich vertrete, ist hochgradig wichtig und die Intention dahinter. Und ich finde, dieses, ich habe den gewonnen, also dieses Gefühl von, man nutzt diese Worte natürlich nicht, aber das Gefühl von, oh, dem habe ich es aber gezeigt und jetzt mache ich das nicht, was ich ursprünglich hätte machen sollen. Meinem Chef, meinem Partner, ich hab mich gut vertreten, ich habe gewonnen. Das ist natürlich nicht, was wir meinen mit sich vertreten.
Nein, 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 nein. Die Versuchung ist manchmal groß.
Oh ja.
Und das Gefühl von Genugtuung ist manchmal leider attraktiv, ist auch menschlich sein. Also ich glaube, da sollten wir uns auch lernen, relativ schnell zu akzeptieren, falls es gerade mal so gelaufen ist.
Mhm.
Aber es ist natürlich überhaupt nicht das, was wir eigentlich hier meinen. Also in eine gute Kommunikation vertritt mich. Es hält auch aus, jetzt als Herzmensch, es hält auch aus, was dann in Beziehung passiert. Also ich lebe mein Leben nicht mehr abhängig davon, dass jemand anders sich wohlfühlt und so weiter, sondern ich habe dann die Beziehung zu mir, wir sagen immer 51% bei mir, 49% bei den anderen, machen aber trotzdem genug Raum, dass der andere diese Reaktion haben kann. Und wir bleiben lebendig in Beziehung. Also das ist dieses empathische in Kontakt, in Beziehung sein und eben gut miteinander kommunizieren. Weil letzten Endes, es kümmert uns schon, wie es bei jemand anders ankommt. Also ich finde, Menschen, die einfach Nein sagen, das erlebt man immer wieder. Nein, das will ich nicht. Und wenn die es so sagen und ohne Information, ohne auch nur einen empathischen Blick dafür, was es für die andere Person bedeutet. Das ist für mich immer, das ist keine gute Kommunikation. Nehme den anderen Person mit. Gib die zumindest Raum, dass man anerkennt, ein kleines Nicken oder so. Ja, ne? Schade, ich weiß, du hättest das gerne, oder. Also erlaube die Reaktion des anderen, dann bleiben wir wirklich in Beziehung. Ich meine, wie viele Leute sind das bewusst? Ich glaube, das alleine als Punkt. Grenzen haben, ja. Und in dem Moment, wo wir mit jemand anders darüber sprechen, machen wir etwas, was diese Person auch tangiert. Und dass wir erlauben, dass die ihre Reaktion haben und dass wir spüren, was die Reaktion ist. Das ist mutig. Das ist mutig, wenn du präsent und offenherzig bleiben kannst und Raum geben kannst für die Reaktion, die kommt.
Und ich merke gerade, es gibt noch eine Komponente in sich vertreten, die auch wichtig ist. Und zwar ist das die Absolutheit, in der ich meine Forderung benenne. Weil in einer Grenze im Bauchzentrum grundsätzlich ist es ja schon eher schwarz-weiß. Also es ist eher, okay, ich mag diese Situation nicht, also muss ich mich komplett aus der Situation rausziehen. Ich habe Verantwortung für ein Projekt, es läuft nicht so, wie ich will, dann macht ihr das Projekt jetzt komplett alleine, ich bin komplett raus. Und diese Radikalität ist natürlich auch sich, ja, es ist sich vertreten, okay, aber es ist eben auch nicht der anderen Person den Raum zu geben, vielleicht nuancierter, okay, ich merke, in diesem Projekt ist was nicht läuft, wie ich es gerne hätte, ne? Ich will etwas nicht. Und dann versuchen, was ist es denn genau an diesem Projekt? Ist es, weil es kann nicht pauschal das ganze Projekt sein. Es ist unmöglich. Vielleicht hat jemand eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, die nicht gut ist. Vielleicht ist ein Dokument abgegeben worden, das irgendwie nicht so ist, wie ich finde, dass es hätte abgegeben werden sollen. Aber dann ist es nicht dieses, dann macht euren Scheiß alleine. Sondern es ist ein, okay, lasst uns über diese Situation mit diesem Menschen eben realistisch sprechen.
Und ich finde genau diese Worte, wenn man, es ist ein Gefühl im Körper, wenn man irgendwie diesen Satz hat, mach deinen Scheiß allein, lass uns ganz klar sein und für uns benennen. Also wie alt ist das Gefühl, wie alt ist diese Reaktion? Es klingt sehr nach, ich sag mal, 13 bis 16 Jahre irgendwo, würde ich schon sagen, dass das passt sehr gut zu dieser Reaktion, diesem Alter. Kann ich jedenfalls nachvollziehen. Und dass wir das für uns benennen. Es ist immer wieder, du kommst hin zu dieser Selbstempathie, Self-Compassion. Erlaubst du dir einfach, Mensch zu sein? Und du hast Knöpfe, die 6 und 12 und 15 Jahre alt sind. Das haben wir alle. Und erlauben wir uns, diese Reaktion zu bemerken, aber dann eben Praxis zu machen, sich erden, durchatmen, wertschätzen, ach, guck mal, so eine Reaktion. Und dann, wie du sagst, dann drüber nachdenken und erlauben, dass diese kognitive Intelligenz uns zur Hand kommt und unterstützt, um zu differenzieren, präzisieren. Das ist ja Kopfzentrum. Differenzieren, präzisieren, was ist es genau? Das ist ein sehr guter Punkt, Philipp. Ein sehr guter Punkt. Und das im Gespräch zu bringen, könnte genau das sein, was das Projekt braucht, im Gespräch mit anderen, um es nochmal einen Impuls zu geben, irgendwas anders zu machen oder voranzubringen. Also es ist so wertvoll, wenn man Menschen zusammen hat, die diese Bewusstsein haben und diese Praxis machen mit einer Grundehrlichkeit mit sich und Raum geben für die Grundehrlichkeit in den anderen, ne?
Ja, ich finde, das war eine gute Grundlage. Ich würde jetzt mal einfach zwei Beispiele aus dem Leben von mir auspacken. Das eine ist damals in meinem Job gewesen. Ich nenne mal die Situation, also es war so, ich habe einen Job gesucht, habe eine Agentur gefunden, habe ein Bewerbungsgespräch gehabt mit dem Chef, ja, genau, also zwei Geschäftsführer. Mit dem einen habe ich die ganze Zeit gesprochen, es wäre mein direkter Vorgesetzter gewesen. Und der andere ist der Gründer auch gewesen und Geschäftsführer, mit dem habe ich sehr wenig bis gar nicht gesprochen, weil wir nicht so viele Berührungspunkte gehabt hätten. War alles gut, super, wir hatten super Chemie, alles hat gepasst und ich habe die Forderung gestellt, ich möchte gerne nach, weil ich von einem anderen Job komme, wo ich ein bisschen mehr Geld verdient habe. Das heißt, ich habe Abstriche gemacht und ich möchte gerne, dass nach 6 Monaten, wenn die Probezeit war tatsächlich so lange, möchte ich die dann auch automatisch eben wieder haben. So, ihr seid zufrieden mit meiner Arbeit, ich bin 6 Monate da, dann sollt ihr bitte mein ursprüngliches Gehalt bezahlen. Alles klar, machen wir so. Ich habe mit diesem einen Chef gesprochen, also mit meinem direkten Chef. Und dann kam der Vertrag, Arbeitsvertrag, und das stand da nicht drin. Da stand nur drin, 6 Wochen Probezeit und mein reduziertes Gehalt. Dann rufe ich ihn an und frage so, also hast du das noch auf dem Schirm? Also wir haben doch drüber gesprochen. Und er sagte dann zu mir, ja, wir machen das so, Handshake, also du kannst meinem Wort vertrauen und ich bin auch jemand, der, würde ich sagen, das sehr ernst nimmt. Also ich versuche immer sehr, dass mein Wort was, ne, also dass ein Handshake tatsächlich was gilt. So, also ich fange da an zu arbeiten. 6 Monate später dachte ich, okay, jetzt kommt meine automatische Erhöhung. Mein Gehalt wird höher. Und ja, dann kam nichts. Ein Monat kam nicht, 2 Monate kam nicht, dann frage ich nach, und wie sieht's aus? Ja, irgendwie druck's herum. Nochmal 1, 2 Monate, 3 Monate später. Und dann kam Personalgespräch und er hat dann in der Firma so ein bisschen rumgefragt, was haltet ihr von Philipp? Und das hat er so ein bisschen als Vorwand genommen. Ja, ich habe ja hier Feedback vom Team. Das und das und das wäre vielleicht so ein bisschen Thema. Und wenn du das umsetzt, dann können wir wieder über Gehaltserhöhung sprechen. Und ich dachte mir, also das war nicht der Deal. Und die Sachen, die du mir jetzt gesagt hast, sind jetzt nicht gravierende Sachen. Okay, ich habe trotzdem mitgespielt. Ich habe mich nach wie vor nicht vertreten und gesagt, okay, wie lange brauchst du, um da ein Gefühl zu bekommen? 3 Monate? Okay. In 3 Monaten sprechen wir. Dann 3 Monate sind um. Aus meiner Sicht, er hat es umgesetzt. Er sagte auch, ja, es ist besser geworden. Ich habe das Feedback der Teams nochmal gefragt. Die sagen, es ist nicht mehr so. Okay, Gehaltserhöhung. Ja, er guckt jetzt, er kümmert sich drum. Dann hat er mit dem Chef, also mit dem Gründer und Geschäftsführer, ne, gleiche Ebene eigentlich, gesprochen. Und er sagte, ja, also er würde es nicht genehmigen wollen. Und ich war sehr überrascht. Ich dachte, wie, er wusste davon noch gar nichts. Ja, nee. Also er hat ursprünglich noch nie diesen anderen Geschäftsführer darüber informiert, dass es überhaupt der Deal war. Okay. Es wurde schwieriger für mich natürlich und ich wusste auch nicht mehr genau,
Warst
was
du
ich.
da schon wütend? Wie hast du
Ja,
emotional
ich war schon
reagiert?
wütend.
War
Aber ich
wütend.
war natürlich immer noch ein sehr braver, angepasster Herzmensch und dachte, ich kann das über Leistung kompensieren. Das ist ja immer mein erster Impuls. Okay, dann leiste ich einfach ein bisschen mehr und dann sehen die es schon und dann kriege ich quasi meine Gehaltserhöhung. War auch in dem Sinne so, also ich habe nicht unbedingt mehr geleistet, aber ich habe nochmal spezifischer gefragt, wo ist das Problem? Und dann habe ich Sachen gehört und die habe ich dann aus meiner Sicht sofort umsetzen können, weil wenn ich Feedback bekomme, kann ich es eigentlich, würde ich sagen, sehr schnell umsetzen. Ja, es lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde dann immer wieder ein bisschen nach hinten gezogen und 2 Jahre habe ich da gearbeitet, war mit dem Rücken zur Wand und habe gemerkt, das wird nicht kommen.
Abgesehen davon, jetzt war die Grenze da.
Abgesehen davon, dass ich auch wirklich jetzt langsam ein Vertrauensproblem hatte. Ja, der letzte Tag, der letzte Arbeitstag, wo ich kündigen wollte, er hat es sogar geschafft, jegliche Vorwarnung nach dem Motto, wenn es nicht passiert, werde ich kündigen. Der letzte Arbeitstag, 17.30 Uhr. Und er ließ sich dann sozusagen darauf ein, mein Kündigungsgespräch mit mir zu führen. Ja, also es war tatsächlich eigentlich menschlich. Wir kamen super zurecht. Also ich finde auch fachlich. Wir haben tolle Projekte gemacht. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr mit mir machen lassen.
Und er war ein bisschen feige, weil er im Grunde sein Kollege, Chef, Geschäftsführer nicht offenbart. Wahrscheinlich hat er eine bestimmte Grenze für Gehälter, ne? Und die hat er gebrochen. Um dich haben zu wollen, er wollte dich haben, hat er ein bisschen diesen Vereinbarung wahrscheinlich bei denen auch noch ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz eingehalten.
Richtig.
Ja, also ein bisschen Feigheit auf der ganzen Linie.
Und natürlich, jetzt ist die Frage, wo hätte ich die Grenze setzen können? Und ich meine, jetzt im Nachhinein weiß ich es natürlich, aber ich war ja auch jung, ne? Ich war, weiß ich nicht.
Wie alt warst du da?
25 oder so.
Ja, ja, ja.
Da hat man natürlich diese Erfahrung der Businesswelt noch nicht so. Ja. Und heute würde ich natürlich, wenn das nicht im Arbeitsvertrag steht, würde ich schon ganz klar sprechen. Hätte ich es nicht meine Verantwortung gesehen, dem anderen Geschäftsführer auch meine Forderung zu benennen. Vielleicht würde ich es heute machen, mit beiden zu sprechen.
Würdest du heute anfangen zu arbeiten, wenn du es in diesem Vorgespräch, habt ihr darüber gesprochen und jetzt bekommst du einen Arbeitsvertrag und da steht es nicht drin, was ihr besprochen habt. Würdest du heute anfangen, in einer Firma zu arbeiten?
Kommt auf meine Notsituation an, wie viel Vorlauf es gibt und ob ich andere Jobs zur Verfügung hätte. Also wenn ich wirklich auch so ungefähr, es ist der einzige Job weit und breit, bin seit 2 Monaten arbeitslos. Vielleicht schon, so nach dem Motto, fang morgen bei uns an. Aber dann würde ich zumindest definitiv sehr, sehr früh und sehr energisch dieses Mal dann oder sehr, sehr mit sehr viel Kraft dann auch nochmal den Arbeitsvertrag vielleicht überarbeiten lassen oder so.
Aber es gibt viele Menschen, die da an der Stelle einfach nicht arbeiten würden. Die würden ganz klar sagen, also besprochen, das muss im Vertrag stehen, sonst mache ich diesen Job nicht, ne? Also es muss man sehr klar sein, das ist schon gutmutig. Immer noch ein bisschen gutmutig, ne?
Ja, ich glaube, es kommt auf meine Situation an.
Ja, 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 ja.
Also wenn es jetzt so nach dem Motto, ich wechsle jetzt den Job, weil ich es ganz nett finde und ja, könnte besser sein, würde ich es wahrscheinlich nicht anfangen.
Ja,
also dieses Vertreten ist mir da wirklich nicht gelungen, in vielerlei Hinsicht nicht. Über die ganze Geschichte hört man's. Das war ein Beispiel dafür.
Ja, ja, das war die Anpassungsfähigkeit war hoch, aber das gut für sich einstehen, vertreten, war relativ unterentwickelt, sagen wir es mal so, in jungen Jahren. Gut, das sind Sachen, die wir alle kennen. Und was ist dein anderes Beispiel?
Mein anderes Beispiel ist tatsächlich von meiner Frau. Die ist, falls ich es in meinem Podcast erwähnt habe, Ärztin, Unfallchirurgin, um genau zu sein. Und das sage ich jetzt nicht, weil sie meine Frau ist, sondern weil ich es wirklich vollkommen überzeugt davon bin. Sie ist einfach eine begnadete Ärztin. Also sie wollte schon Ärztin werden, seit sie denken kann. Seit sie in ihrem ersten Poesiealbum mit wie auch immer, wie vielen Jahren macht man das, 6 Jahren, steht drin, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ärztin. Also sie wollte schon immer Ärztin werden. Und auch dieses Operieren, Unfallchirurgie ist einfach ihr Ding. So. Natürlich weiß das eigentlich jeder, dass sie sehr, sehr gute eine sehr gute Ärztin ist, auch in Häusern, die sehr gut sind und so. Und entsprechend ist sie natürlich auch sehr, also was heißt entsprechend? Sie ist grundsätzlich sehr hilfsbereit, Leuten zu unterstützen, wenn sie Probleme haben. Tatsächlich, ich würde sagen, fast jeder in meiner Familie wurde von ihr schon mal operiert, in jeglicher Hinsicht, also irgendwas an der Hüfte oder so.
Ich bin auch schon von ihr sehr gut unterstützt worden.
Ja. Genau, so. Und das hat irgendwann eine Dimension angenommen, die so heftig war, dass der Freund meines Freundes hat hier ein MRT bekommen und keine Information. Der Arzt hat ihm nur diesen Brief in die Hand gedrückt und ich weiß nicht, was da drin steht. Kannst du mal die MRT-Bilder angucken und den Brief lesen und dann bitte mir sagen, was das ist? Und das hat sie sogar wirklich eine Zeit lang gemacht. Und irgendwann waren das so viele Anfragen, dass sie mehrmals die Woche gefragt wurde. Was ist in diesem Röntgen? Kannst du mir sagen, was man tun soll? Dann riefen die Leute an wegen Schnupfen, wegen Sachen, die gar nichts mit ihrem Beruf zu tun haben. Und es wurde einfach zu viel. Und sie ist wirklich, ihre Freizeit war darin geopfert. Abgesehen davon, egal wo sie hingegangen ist. Oh, du bist Ärztin, ich habe hier ein Aua am Rücken schon seit 5 Jahren. Kannst du mal gucken? Ja. Also das ist ja, glaube ich, bei Physiotherapeuten und ich glaube bei Anwälten, ich glaube, das ist auch ein bisschen ähnlich, ne? Oh, ich habe hier Mietrecht, ein Problem mit meinem Vermieter oder so. So, also
ist peinlich. Ich habe das mal erlebt. Auch irgendwo waren wir irgendein Dinner und ich habe es erlebt, wie eine aus der Familie hörte, dass irgendjemand Arzt war und diese Person hatte gerade irgendwas am Fuß und fing sofort an beim Dinner über den, ich meine, das geht so schnell, ne? Die denken sofort, oh, jetzt gibt's direkt einen Experte am Tisch, kann ich schnell mal eben fragen, ja.
Ja, und ich meine, seien wir mal ehrlich, Pam, bei uns ist es auch nicht anders, ne? Also je nachdem, wo du unterwegs bist, mit wem du unterwegs bist, also es kann schon sein, dass ich meine kompletten Abende, je nachdem, wie viel Interesse dafür ist, mit Enneagramm und psychologisch und eigentlich, ich würde mal sagen, fast eine Coaching-ähnliche Situation fülle, obwohl ich gerade beim Abendessen mit einer mir nicht bekannten Person bin, die dann super interessiert sind. Also das kann mir auch passieren.
Also es kann passieren. Ich muss sagen, es ist bei mir sehr viel weniger. Also das ist
ja, bei mir ist es nicht so selten.
Ja, ja. Nee,
kommen wir zurück zu meiner Frau. Auf jeden Fall war es dann wirklich so, und das ist tatsächlich jetzt ein Beispiel von letztem Wochenende. Sie hat 2 Wochen durchgearbeitet, wegen Notarzt am Wochenende und so. Das heißt, sie hat in der 14. Tag, also von Montag dann das Wochenende durch, dann nochmal Montag bis inklusive Samstag, Sonntag ihr erster freier Tag. Sie bekommt eine Nachricht von einer alten Schulfreundin, die sie auch heute noch gut kennt, um Sonntagabend um 20 Uhr. Die Freunde meiner Eltern, die besten Freunde meiner Eltern haben seit 10 Jahren irgendwas am Knie und die wollen jetzt mal wissen, was das ist. Kannst du bitte helfen? Und da hat sie tatsächlich eine Grenze gesetzt, die, finde ich, sehr gesund war. Weil sie hat es nicht, erstmal, sie hat geatmet. Ihr einzig freier Tag, Sonntagabend, wir sitzen auf der Couch, sie ist eigentlich vegetiert, sie so ungefähr vor sich hin. Und sie hat erstmal richtig geatmet und hat dann eine Nachricht geschrieben, die einfach sehr erklärend war. Also erstmal Information, nein, tut mir leid, ich kann es nicht. Ich erkläre dir auch warum, also dann eine Begründung dazu, dass sie einfach zu viele Anfragen hat und dass sie sich wirklich nur noch auf Familie und engste Freunde konzentrieren wird. Und dass sie aber, und dann hat sie trotzdem sogar gesagt, dass sie aber bei uns in der, das ist die BG in Ludwigshafen jetzt in dem Fall, vorbeikommen kann und dort einen Termin machen, das sind alles gute Ärzte und die machen gute Medizin und dass sie sich da am besten präsentiert. So. Und damit hat sie eine Grenze gesetzt, die sie vor 3 Jahren niemals hätte setzen können.
Ja.
Und hat sie sogar getan ohne meinen Input. Also ich habe ihr nichts diktiert oder so.
Du warst stolz auf sie.
Ende einmal kurz, kannst du es dir mal durchlesen, ob da noch ein bisschen Herz rein muss?
Ja.
Aber das war tatsächlich, da war ich sehr. Und sie war auch sehr angetan, dass es jetzt so, Jetzt wird sie diese Antwort kopieren für alle zukünftigen Anfragen. Also
man kann die Namen austauschen, ne?
So ungefähr, ja.
Ja, es bringt Freiheit. Das ist wirklich Autonomie und Freiheit. Da sind wir wieder in diese energetische Erfahrung von, was gewinnen wir, wenn wir gute Grenzen setzen können, ne? Wenn wir sie gut vertreten können, gut auf uns achten können. Und ich glaube, dadurch, dass wir es gut für uns machen, das macht uns viel bereiter, andere Leute's Grenzen viel besser, souveräner damit umzugehen, auch wenn es uns manchmal triggert oder uns manchmal wirklich nicht gefällt. Aber diese Achtung für die eigenen Grenzen, diese Erfahrung von Freiheit und Autonomie und dass wir dieses Recht natürlich dann auch alle anderen Menschen geben. Also das ist schon wirklich ein Kreislauf, was wir alles lernen und entwickeln können, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen.
Ein Wort, das noch nicht gefallen ist in dem Kontext, und ich glaube, das sollten wir kurz erwähnen, ist auch einfach dieses Thema Burnout. Weil Burnout hat ja, ich sag mal, relativ allgemein im Sprachgebrauch hört man es immer wieder. Und ich glaube, Burnout hat auch sehr viel mit Grenzen zu tun.
Unbedingt.
Und ich hoffe, dass Leute, die diesen Podcast gehört haben, auch diese Sachen anwenden können, für hoffentlich eben keinen Burnout zu bekommen, wenn sie das Gefühl haben, es ist gerade sehr stressig und ich stehe kurz davor, dass es irgendwie unterstützt dabei, dass dieses Grenzen setzen für etwas, nicht gegen etwas und eben sich gut zu vertreten mit vielleicht guter Begründung, dass diese Grenzen auch eben dafür sind, um nicht einem Burnout reinzurasen sozusagen.
Ja. Und auch das Thema müssen, was wir hatten, ist auch, also dieses ganze, was ist unsere innerenergetische Haltung zu uns und zu unserer Arbeit und zu unserem Leben? Also es hängt alles irgendwo mit zusammen, weil wenn wir zu viel müssen drin haben, ist die Gefahr viel größer, dass wir ins Burnout landen. Wenn wir zu viel gebundene Energie haben, was nicht dieses frei fließende Wirkung haben können, Autonomie vertretend, so machen wir das, so wollen wir es machen. Diese freie Energie, glaube ich, ist wesentlich gesünder und führt längst nicht zu dieser krankhaften Übermüdung, die wirklich in eine Depression ganz schnell landen kann. Wenn du einfach nur arbeitest und nur unter Müssen und ohne Lust und Liebe und ein Gefühl von Wirkung haben können, ein positives Gefühl von Wirkung haben können, das ist einfach ungesund. Es ist so viel gesünder, wenn man sich energetisch gut einrichtet. Und es gehört auch dazu, dass manchmal, ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock, ich will das nicht machen, aber beim systemischen Überblick oder Situation, ich will es aber machen, ohne Lust, weil ich weiß, dass es gemacht werden muss und ich mache es gerne, um meine Gesamtwirkung sozusagen nicht zu sabotieren. Also man kann sich schon entscheiden, ohne Lust etwas zu machen, ohne dass es zu dunkel und zu viel müssen und zu viel Ungesundes dabei ist, ne? Dann machen wir das halt ohne Lust.
Ja, aber immer noch mit der Akzeptanz und dem Wohlwollen, sich dafür nicht. Ich glaube, dieser innere Dialog ist dabei wichtig, auch dieses Kritisieren dafür, dass man keine Energie hat, dass man keine Grenzen setzen kann. Also es ist ja eine Spirale, die destruktiver werden kann.
Mhm. Ja. Ja.
Und was ich immer sagen will, und ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr wichtig, ich glaube, dass Grenzen zu setzen, sicherlich viele Glaubenssätze hochspülen kann. Ich glaube, das haben wir schon erwähnt. Die Glaubenssätze, die passieren, wenn ich Nein sagen soll oder nicht, da sind innerlich einige. Aber dann sich von diesen nicht in dem Sinne leiten zu lassen, dass sie die Macht haben, mich klein zu halten, mich, meine eigene Grenze
zu setzen. Und ich glaube, ich würde sehr gerne an dieser Stelle betonen, wir können damit umgehen, dieses Lernen im Feld von Grenzen setzen, dieses Lernen im Feld von körperlicher Wahrnehmung, Energie, die innere Haltung zu all diesen Themen, was ich will, was ich nicht will, wofür stattdessen, das Müssen da rausnehmen und es in das Wollen und Willen bringen. Ganz kleine Schritte, das machen wir nicht in einer Woche. Also, dass wir wirklich ganz langsam diese verschiedenen Themen für uns langsam bewusst werden und einfach, es beginnt im Moment, ich gratuliere mich, wirklich einen richtig guten Stroke geben, wenn ich es überhaupt bemerke. Auch wenn ich ganz normal meinen Ablauf mache, ohne irgendetwas zu ändern. Aber wenn ich es bemerkt habe, habe ich ein bisschen mehr Bewusstsein und ganz langsam mir Zeit geben, viel Geduld mit mir haben, Dinge auszuprobieren, ein bisschen beobachten, wie andere das machen, hat mir immer gut getan, in die Zeit, wo ich so gar keine Grenzenkompetenz hatte. Also sich Zeit geben, kleine Schritte, aber immer einen kleinen Schritt mehr ausprobieren, ein Teelöffelchen Energie transformieren aus dem Müssen und aus dem Ich kann nicht dabei bleiben. Also es gehört schon viel Körperpraxis dazu, um diese kleine Veränderung auch wirklich gut umsetzen zu können. Ne? Und eben Bewusstsein.
Und dieses kleine Schritte kann auch sein, wieder dieses absolute nicht so. Also zum Beispiel heute nicht.
Mm, ja.
Nicht grundsätzlich nicht, sondern ja. Einfach heute.
Ja. Ja.
Habe ich keine Lust, essen zu gehen oder was auch immer das Thema
ist. Absolut. Und ich finde diesen Satz, ich möchte einfach drüber nachdenken, ich gebe dir morgen meine Antwort. Das war zum Beispiel ein Zwischenschritt bei mir. Das hat mir so gut getan. Ich hatte 2, 3 Sätze, die ich sagen kann, um Zeit zu gewinnen, um für mich klar zu werden, weil Ambivalenz im Herzzentrum ist schwierig. Und ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, wenn wir anfangen mit, wir sind nicht ganz sicher, kann ich wirklich Nein sagen? Ist es richtig, dass ich Nein sage? Und sich ein bisschen Zeit gewinnen. Ne?
Ja, also es gibt, welche Sätze man sagen kann, welche Worte, da gibt es, glaube ich, ganz viele, ich würde sagen, Bücher, YouTube-Videos, also die Kommunikation, die Wortwahl, die Sätze, die man so sagen kann, ich glaube, da die sind weit verbreitet im Internet. Ich glaube, unsere Intention und unser Anspruch ist eben die innere Haltung dazu. Weil den Satz auswendig zu lernen, ja, ist schon mal gut, man setzt immerhin eine Grenze, aber es ist was ganz anderes, wenn man überhaupt mit sich und den anderen dann nochmal anders umgeht, als nur dieses Gewinnen. Ne?
Es ist ein Weg dahin. Es ist ein Weg dahin. Und ich meine, ich finde zum Beispiel ein ganz sanfter Satz ist, ich glaube, das passt für mich im Moment nicht. Diesen Satz habe ich zum Beispiel auch benutzt in meiner Zwischenzeit. Ich glaube, das benutze ich heute noch. Manche Sätze habe ich behalten. Aber ich glaube, das ist ein richtig guter Ausdruck, kann ganz ehrlich sein. Und im Grunde, wenn diese Sätze richtig ehrlich und authentisch sind, das fühlt sich einfach gut an.
Was für mich immer funktioniert hat, vor allem am Anfang, ne? Es war bei mir auf jeden Fall fake it till you make it. Also ich habe auch erst Sätze auswendig gelernt und die dann gesagt, bevor ich irgendein Körpergefühl dazu hatte, erstmal danke für die, also mich bei der Person bedanken. Also wenn die mir irgendwie gesagt haben, willst du heute Abend irgendwo hingehen oder so? Und ich wollte nicht. Danke fürs Angebot. Also wirklich so jetzt, wenn ich ein bisschen übertreibe, so danke, dass du an mich gedacht hast, danke, dass du mir schreibst, so. Aber es passt für mich nicht. Also dann so ein bisschen wie du, aber nochmal dieses menschliche Beziehung, so danke, dass du mich denkst.
Ja.
Ja.
Und ich lade einfach ein, alle, die sehr leicht Nein sagen können. Es gibt diese andere Seite des Spektrums. Es gibt welche, die sagen, ja, gar kein Problem, kann ich Nein sagen. Ich mache nicht, wenn ich nicht will. Und das wird auch ein bisschen verherrlicht. Und da höre ich auch eine Stimme, die nicht unbedingt der erwachsene Stimme ist. Und ich lade einfach ein, es gilt genauso, wenn ich Grenzen gut setzen kann, gibt es das Lernfeld zur Mitte hin. Genauso ist nur die andere Seite. Also Information gut geerdet, klar sein, ich will nicht. Aber ich muss nicht eine Grenze gegen jemand gegen eine Situation, sondern genauso, ich kann mich gut vertreten und der andere Person noch sehen und wahrnehmen und mitnehmen und keine Angst haben. Wir haben das Wort Kontrolle noch nicht benutzt, Philipp. Jetzt ist mir sehr klar. Wir reden hier über eine ganze Menge Kontrolle über unser Leben haben oder auch nicht. Und ein Nein sagen kann die Kontrollknöpfe von anderen natürlich drücken, wenn die verlieren Kontrolle, womöglich, wenn du Nein sagst. Und du bekommst Kontrolle zurück, wenn du Nein sagst. Und Kontrolle ist oft, die andere Seite ist Angst. Also da sind wir in diesem Bereich Kontrolle, Angst. Die kann auch eine Rolle spielen. Also kann viel Energie zur Verfügung sein für Körperpraxis, für Transformation, wenn man mit diesen Themen arbeitet, bewusst arbeitet. Und auf jeden Fall ist es lebensverändernd. Und ich finde auch unheimlich bereichernd.
Aber auch da will ich jetzt nochmal ergänzen, so die letzten Worte. Das Wort Kontrolle, eigentlich müssen wir ja jetzt eine neue Episode starten, aber ich will zumindest so viel sagen, dass das Wort Kontrolle sehr schnell Worte oder innere Dialoge triggern kann, wie ich will nicht kontrolliert werden, ich kontrolliere nicht, hat viel mit Dominieren zu tun, ne? Wenn man kontrolliert wird, wenn man kontrolliert dominierend ist, Macht ausübt und so weiter. Und ich weiß, dass du es so meinst, wenn du das Wort Kontrolle sagst, dann sprichst du immer über den Aspekt in uns, den Ego-Anteil in uns, der sowieso kontrolliert, der Teil unseres Automatismus, unseres Reaktionsmusters ist, der sowieso immer kontrollieren will, weil wir immer die Kontrolle behalten wollen, egal welcher Stil. Und was wir nicht sagen ist, dass Kontrolle, also das, oder das Zurücknehmen und dieses Kontrolle ist gar nicht das Thema, sondern es ist der Umgang mit dem eigenen inneren Feld, dass da Ängste dazugehören, dass ich die erforschen darf, dass ich mir erlaube zu reflektieren, okay, wenn ich jetzt hier Nein sage, habe ich das Gefühl, ich verliere eine Beziehung oder habe Angst oder was auch immer das Thema ist. Also es geht nicht, glaube ich, darum, jetzt der kontrolliert mich, die kontrollieren mich, ne? Also das ist, glaube ich, sehr wichtig hier zu erwähnen noch.
Ich glaube sogar, dass unsere ganze Verhaltensweisen, worüber wir hier reden, in diesem Feld von Grenzen, Autonomie und so weiter, dass wir das alles ausleben können, ohne das Wort Kontrolle irgendwie zu denken. Absolut. Oder zu benutzen. Kann so unbewusst sein, dass das ein Thema von Kontrolle ist. Und das ist gut, was du sagst. Also die Gefühle unter Kontrolle und die Glaubenssätze. Also das ist halt, das sind diese reichhaltige Arbeitsfelder, wo wir unheimlich viel in uns lösen können, Energie zurück und in eine Energie, in eine Form, in eine Frequenz, die für uns gut und gesund ist und für unser Leben ist und nicht gegen irgendetwas. Kontrollieren zu müssen ist auch anstrengend. Wir können das Leben sowieso nicht kontrollieren, aber es ist wunderschön, sich so hinzugeben, ne? Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert.
Ja, Pam, ich glaube, wir haben, finde ich, sehr ausgiebig über Grenzen setzen gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie die YouTube-Kommentare aussehen. Falls wir da nochmal reingehen sollen, bitte schreibt es darunter. Ich habe jetzt auch mitbekommen, auf Spotify kann man jetzt mittlerweile auch kommentieren. Also wer uns auf Spotify hört, aktuell ist es da möglich für mich, das alles zu sehen, die Kommentare zu sehen. Und ich gucke da auch immer mal rein. Also das ist auch sehr interessant. Ich bin gespannt, wie Spotify sich dann noch weiter entwickelt, weil ich glaube, die wollen da dieses Thema Podcast noch größer machen. Also mehr so ein bisschen soziale Plattform, ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute es.
Bin ich gespannt.
Also gerne auch auf Spotify kommentieren. Genau. Ja, Pam, dann vielen Dank.
Ja, es hat Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass man so viel über Grenzen sprechen kann. Für zwei Herzmenschen, die das sicherlich nicht unbedingt als ihre Expertise jemals genannt hätten, oder?
Mittlerweile kann man.
Entwicklungsfeld.
Absolut, ja.
Ja. Das Leben bleibt spannend. Es gibt immer noch was zu lernen. Hat Spaß gemacht, Philipp.
Ja, mir auch.
Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Podcast.
Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.